Hallo und herzlich willkommen zum Drop Review Talk. Heute mit Julia und Tom, wie immer. Also. Julia, was geht ab? Du siehst doch so abgelenkt aus.
Ja, ich hab ein Telefon kurz eingestellt. Mir geht's super, danke schön vielmals. Es ist vorweihnachtlich. Guck mal, ich habe auch so Eukalyptus gekauft.
Ist das Weihnachten, Eukalyptus?
Für mich irgendwie schon. Ja, warum? Es ist nicht so piefiges Weihnachten wie Tannenzweige. Weiß nicht. Und dann habe ich auch so Kerzen angemacht für Stimmung. Ich habe mir ein Weinchen eingegossen.
Promodisch, ich habe hier immer noch ein Wasser.
Promodde ist eine, die vom Sportunterricht trinkt.
Vom Sportunterricht trinkt. Lass das nicht mal die SchülerInnen hören.
Nee, ist ja dein. Ja, ich habe übrigens jetzt auch Werbung gemacht in meinem Leistungskurs für unseren Podcast und habe mich gleich ein bisschen narzisstisch gefühlt, aber well, was soll man machen?
Warum hast du Werbung gemacht? Was ist los mit dir?
Ich habe eigentlich Werbung gemacht für meinen Auftritt bei Wir quatschen über Filme. Ach so, und also. Da kann man ja dann nicht filmen. Also warum bin ich da? Na, weil ich eigentlich mit Herrn Luther einen Podcast habe. Mhm. Und dann waren sie so aus dem Häuschen so, was? Sie beide? Ich sag ja.
Sie so beide. Als wenn wir uns nicht kennen, ja.
Ich glaube, die Schüler sind einfach dann, Schülerinnen sind dann geflasht davon, so viel geballte Kompetenz. Auch auf die Ohren privat kriegen zu dürfen. Mm.
Ah, okay. Jetzt, ja. Jetzt weiß ich, wo die Kompetenz herkommt. Ich dachte, woher soll sie es sonst wissen? Aber.
So, Tom, are we talking about today?
Ja, wir reden heute über ein paar tolle Filme. Und zwar unser Hauptfilm, der am Ende kommt, ist Medusa. Mm. Der von unserem netten Kumpel Otto. Otto Römisch von Otto und Sabrina haben einen Podcast, heißt es, glaube ich, nicht? Oder Heimgast, ne? Ja.
Ja, mein Gast. Ja. Genau, warum der von Otto ist, können wir dann vielleicht kurz auch erzählen. Der ist halt nicht wirklich von Otto.
Ja, genau.
Der ist von einer brasilianischen.
Den hat der Otto nicht gemacht, aber wir erzählen dann später mehr dazu. Gemacht. Weil der kommt nämlich auch in die Kinos am
heute.
Morgigen Tag.
Also, ja. Heute nehmen wir auf, am 1. und am Donnerstag laufen die an. Klar, ist schon.
Hier sind Lichtspiele. Ich dachte, läuft morgen an. Aber gut,
hey. Nee, heute. Und B-Ware Ladenkino. Also noch super klein. Mal gucken, ob das ist halt ein bisschen an Fahrt aufnimmt.
Ist halt ein Indie-Streifen, wie es immer so ist. Ne? Aber das ist auf jeden Fall unser Hauptwerk. Deswegen dürft ihr da nachher zu mehr hören. Dann habe ich mitgebracht Drishyam 1 und 2.
Of course, he brought an Indish movie.
Of course, in Indisch, ja.
Indisch. Sagst du Indien? Nein, sagt man, ja?
Indien, oh ja.
Ich dachte, well.
Oder a Bollywood-Movie, kannst du auch sagen, weil es ein Hindi-Film ist.
Wenn es ein Bollywood-Film ist, ich wurde da schon schmerzhaft belehrt von anwesenden Personen.
Richtig. Jedenfalls, den habe ich mitgebracht, dann hat Julia uns Merkel mitgebracht. Ne? Schön die Raute hier, ne?
Mach da frei, Baby.
Ja, genau. Dann habe ich ein bisschen in die Glass Onion gebissen und euch den Film.
Hat dir die Tränen in die Augen getrieben?
Hat mir die Tränen in die Augen getrieben, ja. Und dann haben wir uns mit, beziehungsweise Julia hat sich mit Ahsoka 1 und 2 auseinandergesetzt. Und
Asako.
Meine ich ja. Asako. Ich wollte gerade sagen, hat nichts zu tun mit Ahsoka. Asako 1-2 von dem guten...
Ryosuke Hamaguchi.
Ryosuke Hamaguchi.
Mein dritter Hamaguchi-Film in diesem Jahr schon.
Ja, Julias meistgeschaut Regisseur.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay.
Schon wieder vergessen. Steven Soderbergh habe ich auch viel gesehen, interessanterweise. Mhm. Hab unfassbar viel...
geguckt oder was?
Nein, und Joachim Trier habe ich auch ganz viel gesehen. Aber meine meistgeguckte, meistgeguckte Regisseurin ist natürlich Céline Sciamma. Because I watch her over and over and over again.
Bevor wir jetzt anfangen, würde ich jetzt nochmal sagen, unsere nächste Review-Session, dort werden wir uns mal, glaube ich, mit unseren Letterboxd-Listen auseinandersetzen, oder? Was hältst du davon, dass wir da mal so ein bisschen so ein kleines Recap geben, was wir so gesehen haben, wer unsere meistgeguckten Personen sind und so weiter und so fort. Und damit die Leute mal sehen, dass wir nicht
Let's
nur
Let's do a wrap-up! It's a wrap-up party! Yeah. And I cry if I want to.
Ja, ihr könnt ja schon auf Spotify Wrap-up hören, da wo hoffentlich unser Podcast so häufig vorkommt. Taggt uns bitte, ja. Danke.
Das wäre wirklich charmant, wenn das mal jemand machen könnte. Mhm. Die Leute haben ja viele Filmpodcasts gesehen, gehört. Well. Warst du zufrieden mit deiner Spotify-Wrap-Up-Liste? Kurze Side-Note an dieser Stelle.
Ja. Also, also podcast-technisch meinst du, oder?
Nein.
Allgemein?
Nein. Für mich ist ja Musik halt schon.
Ja, das ist halt das Gleiche wie immer. Gefühlt. Das Gleiche.
Ich war nämlich letztes Jahr so frustriert, weil ich, meine Top 5 Artists waren alles Männer. Gute Männer, muss man echt sagen. Aber es waren Männer. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Jahr verstärkt Musik von Frauen gehört und habe es tatsächlich geschafft. 3 von 5 jetzt.
Frauen. Muss ich mal kurz nochmal, da muss ich mal reingucken.
Nächstes Jahr 4 von 5, weil das Leon Bridges wird immer dabei sein. Ich kann ohne Leon Bridges leider nicht leben.
Okay, warte, wie mache ich das hier? Ja, ich muss nochmal gucken, welcher.
Wie bediene ich dieses Internet?
Welcher Button das war. So, warte mal.
Top. Musst, am besten springst du ganz nach hinten gleich vor.
Ich bin doch dabei.
Alles gerade. Andere dauert 100 Jahre. Meanwhile, rede ich über was? Rede ich
rede denn? Doch mal kurz. Ich sag dir was dazu. Pass auf, hier ist meine Liste. Und zwar, guck mal, Top Artist, natürlich Frauen bei mir.
Ehrlich? Mhm. Are you awesome? Und willst du sagen, wer?
Ja, natürlich, Tank and the Bangers. Ja, weiß wieder keiner. Kennt wieder keiner.
Weiß ja keiner. Ne? Ach,
großartig. Take It a Bangers, eindeutig großartig. Dann Top Artist Nummer 2 ist Brass Tracks. Also eine Brass Band. Dann haben wir Goldlink. Mhm. Dann haben wir Kendrick Lamar und dann Chance the Rapper.
Schon auch eine gute Top 5. Und hat Nacho Nacho ist in deine Top 5 Songs geschafft?
Bei mir nicht, aber bei mehreren Leuten muss ich sagen. Mehrere Leute haben das geknackt. Ich hab's halt theoretisch immer, ich habe immer das Video geguckt auf YouTube. Deswegen zum Beispiel meine Podcast-Stats sind auch verfälscht, weil ich oft über Apple Podcasts höre.
Ja, verstehe. Bei mir auch. Deswegen habe ich gar keine Podcast-Dings da bekommen bei Spotify.
Richtig. Okay.
Was okay für mich ist, ich brauche das nicht. Ich weiß wohl, welchen Podcast ich häufig höre.
So ist es.
Bei Musik finde ich das immer ein bisschen spannender, weil es man einfach mehr breiter aufgestellt. Bei Podcasts weiß man, ich könnte die Top 5 schon auch so sagen, ohne dass mir das jemand anders gibt. So, bla 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 bla.
So let's viel Information. It. Gut. Let's talk about movies.
Oh Gott, ich bin schon ganz rosa, wenn ich hier so im Scheinwerferlicht sitze.
Achso, ich dachte, es ist der Alkohol.
Es ist bestimmt auch der Alkohol.
Der schlägt das schnell an, meine Frau Molle.
Es ist 17.30 Uhr. Man gönnt sich jetzt mal ein Gläschen.
Ja, okay, gut. Wir reden über unseren ersten Film. Und zwar geht es heute um, wie gesagt, ich habe gerade erwähnt, Drish Yam 1 und 2. Und ich muss mal ganz kurz hier nochmal das Bildchen anmachen. Oh, das ist das falsche Bildchen. Das Bildchen wollen wir haben. So. Und zwar, das ist der erste Teil, der im Jahre 2015 rauskam. Aber was man dazu auch sagen muss, dieser erste Teil, der oder beziehungsweise beide Teile basieren auf einem, sag ich mal, ist ein Remake, ja, ein Hindi-Remake, weil es ja oft in dem indischen Kino so zu sich geht, wenn eine andere Sprache den Film quasi einmal gemacht hat, dann und der gut lief, dann sagen sich die Menschen, die Hindi sprechen, ey, wir müssen doch mal den gleichen Film nochmal wiederholen. In Hindi.
So ähnlich handelt es
Hollywood ja aber auch. War ja ein Erfolg. Ja, aber.
Honey in the Head.
Ja, verstehe schon, was du sagst, aber ich finde schon, innerhalb eines Landes ist schon krass. Das finde ich schon sehr abgefahren.
Du nicht? Naja, wenn in dem Land selbst halt so unterschiedliche Kulturen und Sprachen vorkommen.
Na klar, ich
verstehe. Also Indien ist ja eher wie Europa dann, ne? Also das
ist ja, okay, das stimmt schon. Aber ist schon trotzdem krass. Ich finde es auf jeden Fall sehr abgefahren. Und ja, dieser Film gab schon im Original auf Malayalam. In der Sprache und war auch dort ein großer Hit. Und wie gesagt, 2015 kam der erste Teil raus, der ab 12 freigegeben ist und 2 Stunden 43 Minuten ging und sogar auf Netflix zu sehen ist. Also wer sich das mal angucken möchte, ist Regie von Nishikant Kamat. Und in den Hauptrollen haben wir Ajay Devgan, der sehr bekannt ist, auch mehrere Filme dieses Jahr gemacht haben. Ich glaube, ich habe schon gesprochen davon. Shreya Saran. Spielt damit Tabu, heißt die gute Frau. Dann haben wir noch, wer ist noch wichtig? Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Und dann sind eher jüngere SchauspielerInnen, die dann eher später noch ein bisschen mehr Erfolg hatten. Und ja, im zweiten Teil haben wir natürlich die gleichen Personen, bis auf eine neue Person. Und die Story ist relativ einfach. Es ist ein Familienvater, der auch sehr, sehr, sehr viel auf Filme steht und ganz, ganz viel gesehen hat. Und dieser Familienvater halt, der hilft, ein Verbrechen zu vertuschen. Und zwar, oder beziehungsweise nicht ein Verbrechen, kann man nicht sagen, ein Unfall. Und einen Unfall zu vertuschen. Und dabei stirbt nämlich ein kleines Arschloch, könnte man fast sagen. wenn man sieht, warum er oder beziehungsweise was er für ein Mensch war, der da stirbt. Und zwar ein junger Mann, der nämlich sehr, sehr, sehr sexistisch und sehr gemein war in dieser Hinsicht. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Soll ich mal gucken?
Sexistisch und gemein. That's basically life.
Richtig, genau. Männer halt, ne? Ja. Und Männer der halt. War halt zu der Tochter, zu der älteren Tochter von dem Hauptdarsteller quasi, hat das so getan und hat dann versucht, sie zu erpressen mit Sachen, die er aufgenommen hat von ihr. Und ja. Und ja, jedenfalls versucht dann natürlich, versuchen die diese Aufnahme zurückzubekommen und dabei, sagen wir mal, wo das Handy zerschlagen werden sollte, trifft es doch den jungen Mann am Kopf. Und ja, und dann ist der Vater am Start sozusagen und tut sein Bestes, um den Jungen beziehungsweise die Leiche wegzubekommen sozusagen. Und dass die da freikommen, beziehungsweise gar nicht erst ein Alibi haben, ne, in alle Richtungen. Und ja, dass der Sohn ist nämlich, oder der da stirbt, ist nämlich der Sohn von der Polizeichefin von diesem ganz Goa, glaube ich. Genau. Und
schon wieder so viel Drama.
Ja, genau. Ist halt sehr viel Krimi, Drama, Mystery, ist ja auch da was.
How to get away with a murder.
Genau, und dann ist es genau sozusagen, ja. Und das ist dann im ersten Teil natürlich auch sehr intensiv und handelt sich dann um diesen ersten Fall. Und der zweite Teil, der kam nämlich gerade erst raus, vor 2 Wochen war es, glaube ich, genau, vor 2 Wochen. Und da ging es dann halt Case Reopen sozusagen. Dann wurde nämlich der Fall neu eröffnet, weil es dauert erst so und so viele Jahre, bis das verjährt ist halt. Und dann wird es nochmal echt spannend, ob nach diesem eigentlich schon vermeintlich alles ist vorbei, doch noch der Täter geschnappt werden kann. Und es geht natürlich viel um Familie und einen Familienvater, der alles für seine Familie tun würde, egal was mit denen ist, ne, und sowas.
Egal ob moralisch oder unmoralisch.
Richtig, genau. Und ja, um natürlich das Leben zu ermöglichen. Er würde natürlich auch in den Knast gehen dafür und so. Aber er ist ja kein Dummerchen, ne? Obwohl er kein College-Abschluss hat und sonstige Sachen.
Kann auch schlau ohne Uni sein.
Richtig, richtig, genau. Das ist auch immer so ein Thema. So, ja,
nicht gut, weil Klassismus ist übrigens in europäischen Filmen gar nicht so oft ein Thema.
Genau, und ja, und da schätzen die natürlich auch und so weiter und so fort. Ja, das ist ein dummer Typ, so, der kann uns doch gar nicht an der Nase herumführen. Naja, jedenfalls ist es ein sehr, sehr spannender Film. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Und der erste Teil, so wie auch der zweite, ich fand, die waren alle gleich gut und haben den Spannungsbogen die ganze Zeit aufrechterhalten, was echt super war und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich komme mal zu meiner Bewertung hier. Ich weiß, war ein bisschen oberflächlich, wollte aber nicht so tief reingehen, weil wirklich, ne, sonst geht da der Mystery-Effekt schon ein bisschen verloren. Wie gesagt, ich fand den Soundtrack gut, ich fand, das Schauspiel war gut, die Locations waren wunderschön, ne, war echt, Goa ist kein schlechter Ort. Und ja, da kann man definitiv das sich doch mal geben, wenn man so auf Krimi steht. Ne? Weil, wie gesagt, ist nicht mein. Ich habe ja noch Glass Onion, nächster Krimi dann hier gleich.
Stimmt.
Also sehr krimilastig, diese Ausgabe für mich. Ja, IMDb sagt 8,2 von 10 beim ersten Teil für 83.000 Bewertungen. Und auf Rotten Tomatoes sagt es 80% im Tomatometer und 91% im Audience Score. So, und Letterboxd sagt was dazu?
3,8 für den ersten und 3,6 für den zweiten.
Achso, so weit weiß ich noch gar nicht. 8,7 für den zweiten Teil. Und da ist der Tomatometer nur bei 57% und der Audience Score bei 97. Ja, ich gebe beiden Filmen 4 von 5, 8 Punkte sozusagen. Und das ist definitiv ein sehenswerter Film. Guckt ihn euch an. Vor allem der erste Teil auf Netflix. Kann man nichts falsch machen, mal sich einen Abend dafür Zeit zu nehmen.
Cool. Ich habe mitgebracht etwas sehr viel Abseitigeres. Gerade mal 42 Letterboxd-Menschen haben den Film gesehen. Aber er ist auch
15, IMDb-Bewertung.
Diese Woche angelaufen oder letzte Woche. Merkel, die Macht der Freiheit. Aus diesem Jahr ein 97-minütiger Dokumentarfilm über die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel von Eva Weber, einer Dokumentarfilm, ja, durchaus Veteranin mittlerweile schon. Und wir verfolgen im Prinzip Merkels Politkarriere in Bezug zu ihrer Biografie, ihrer Ostbiografie vor allem. Und der Film ist super unterhaltsam. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass wenn ich in eine Politdoku gehe, so unterhalten bin. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Musikeinsätze, die total manipulativ sind. Ich habe dreimal geweint.
Was?
Das ist schon auch strange. Jetzt für einen Dokumentationsfilm über Angela Merkel. Also ich kann auch genau die drei Stellen sagen.
Sag
so. Erstens war Mauerfallbilder, die kriegen mich ja immer.
Okay, okay.
Und dann wenig später diese berühmten Reisebus-Szenen, wie die Geflüchteten aus Syrien in Sachsen empfangen werden von Nazis.
Mhm.
Und dann wie Barack Obama, glaube ich, wie die Sicherheitsberaterin Barack Obama nacherzählt, wie Angela Merkel geweint hat, als sie Barack Obama verabschiedet hat, nachdem Trump gewählt wurde. Barack kriegt mich halt auch immer. So, und ich dachte, also ich bin mit
wo geht das denn Freunden, los? Darf ich mal fragen kurz? Zeitlich? Aber nicht so.
Das ist super, super spannend. Der Film beginnt mit einer Montage aus Trumps Wahlrede zum Thema Mauern aufbauen und der Würdigung von Angela Merkel, Ehrendoktorwürde von Harvard, wo sie über Mauern abbauen spricht. Das ist so, dass die Erzählklammer tatsächlich am Ende macht das der Film nochmal und da spricht dann Trump über den Kapitolsturm und also die beiden gegeneinander zu stellen als wichtige PolitikerInnen des beginnenden 21. Jahrhunderts vielleicht. Ja.
Kontroverse.
Und das ist ganz spannend. Ne? Also das, ich bin sozusagen mit drei Freundinnen in diesen Film gegangen. Wir sind zu viert, muss man schon sagen. Also alle Anti-CDU, alle Merkel-Hasser.
Wir sind keine CDU-Wähler. Ja?
Wir sind keine CDU-Wähler. Ich habe immer schon eine ziemliche Faszination für diese Frau gehegt, weil ich persönlich finde, dass sie ganz oft in so Momenten irre lustig aussieht. Ich glaube, die ist ein richtig guter Partygast. Und das macht diese Dokumentation auch ganz klar. Die Frau hat wahnsinnig viel Humor. Also die zeigen ganz viel aus diesem Brigitte-Interview. Wo sie die so ganz, ja, so eine richtig gute Interviewpartnerin ist, die aus ihrem Leben erzählt.
Ich habe ja die Fotos ja auch angeguckt und die Stills, die das so gab. Hey, wie sie auch aussieht, ist es total verrückt.
Einige dieser Outfits, die sie getragen hat, ohne Scheiß, würde ich sofort anziehen, by the way. Dieses karierte Sakko.
Yep, ich habe es gerade aufgerufen hier.
Auch diese eine Frisur, ich denke so, es ist schon auch very manic pixie dream girl.
Okay.
So, und jetzt, pass auf, der Film, der macht was ganz, ganz, ganz Spannendes. Ich persönlich behaupte nämlich, wir haben da viel drüber diskutiert, dass dieser Film keine Merkel-Biografie ist, sondern eigentlich ein Polit-Doku, die Hoffnung machen soll darauf, dass Demokratie bewahrenswert ist. Weil wahnsinnig doll im Fokus steht halt Angela Merkels Aufwachsen in der DDR als Diktatur und der Mauerfall als zentrales historisches Ereignis, das ihr Möglichkeiten, Chancen schenkt auf einen Neubeginn, auf die Möglichkeit, aktiv zu werden, was zu bewegen. Und dann dieser Wert der Freiheit, dass sie den zu jedem möglichen Zeitpunkt bewahrt und dafür einsteht und dafür kämpft. Manchmal auch als freie Marktwirtschaft so. Aber einfach die Idee, Freiheit als Wert, der ganz dringend verteidigt werden muss, gegen alle Angriffe. Und deswegen zum Beispiel auch so dieses, wir schaffen das, weil wir bauen keine Mauern, hinter denen wir Leute verstecken, sondern wir schaffen das. So.
Mhm.
Und die Neugier darauf, wie diese Frau da funktioniert, wirklich auch Fokus auf diese eine Sache. Der Film ist wahnsinnig unterkomplex für eine Merkel-Biografie insgesamt, sondern und deswegen sage ich so, dem Film ist es auch nicht wichtig, sondern der Film will einfach ein hoffnungsvolles Narrativ aufbauen, einen spannenden politischen Frame schaffen für alles ist möglich. So, wir müssen nur kämpfen für unsere Ideale und vor allen Dingen, wenn sie gut sind, müssen wir dafür einstehen und können uns nicht beugen lassen, weil man kann über Merkel ja wirklich viel Schlechtes sagen, aber korrumpierbar war sie nicht. So. Die hatte jetzt schon auch Werte. Es waren halt auch nicht immer Werte, die ich teile. So Stichwort zum Beispiel Ehe für Homosexuelle und so weiter, wo sie sich dagegen positioniert. Und das Ganze wird halt wie so eine richtig schöne Heldinnengeschichte aufgebaut. Also ein richtig guter Heldinnen-Story-Arc. Sie ist super, super, super sympathisch in dem Film. Und es gibt auch ein bisschen negative Stimmen, aber wirklich nicht doll. Das sind die gleichen, die vorher sagen, sie ist einfach eine tolle Frau, super, klasse und so weiter und so fort. Und was der Film dadurch, finde ich, macht, ist auf eine sehr optimistische, unterhaltsame Art gegen Politikmüdigkeit anzukämpfen. Und die Diskussion, und das regt wirklich zur Diskussion an, weil das war so meine These und alle anderen haben gesagt, nein. Weil Politikmüdigkeit hat die CDU ja erst hervorgerufen. So nach dem Motto, die Destabilisierung der WählerInnen war 16 Jahre lang Programm, in dem man einfach gar kein Programm eigentlich hatte, sondern einfach keine Reibungsfläche mehr geboten hat. Oder dass man eben auch die gesamten Folgen von Merkels teilweise pragmatischem Handeln ausklammert und so weiter, so, nur sich aufs Positive fokussiert, ist dadurch wird es halt dann sehr einseitig in Wirklichkeit. Und ich finde das aber spannend, dass dem Film an sich einfach gelingt, einen positiven Frame zu schaffen und dass er zum anderen dazu einlädt, dann in eine kontroverse Diskussion zu gehen. Und das ist doch wirklich toll.
Allerdings. So.
Und deswegen gab es jetzt von mir 7 von 10 Punkten.
Ja, gut, dass ich noch alle anderen Sachen sagen darf hier.
Gibt doch keine anderen
6,8 von 10.
Also bei Letterboxd gibt es noch gar nichts.
Bei 15
Bewertungen. 15 Bewertungen. Ja gut, dann ist jetzt auch, kannst du auch nur meine sagen. Spielt ja keine Rolle.
Okay.
Ja, also auf alle Fälle interessant und auf gewisse Art und Weise lohnenswert.
Hm. Okay. Ist das auch
besser
was,
als die Tagesschau, sag ich mal.
Ist es auch sowas, was vielleicht nicht Deutsche gucken sollen, im Sinne von also ausländische
Film Pension? Ist ja, ist der Film ist international gemacht. Also wir haben ja ganz viele internationale PolitikerInnen und JournalistInnen überhaupt geholt, damit der Film international sein kann. Der ist ja auch, Deutschland ist nur ein Land der Produktion. Großbritannien und Dänemark sind die anderen beiden Länder, interessanterweise. Okay. Und ich glaube, der Film wird insgesamt auch so gedacht, dass er Hoffnung vermitteln kann, dass er eine starke Politikerin so positioniert, eine Außenseiterin ja auch, also sie war immer jahrelang sozusagen die einzige Frau im Raum und so weiter und so fort, als Gegenstück zu diesen ganzen diktatorischen Männern, die so in den letzten Jahren aufpoppen ohne Ende. Also das ist, der Film positioniert sich schon auf eine sehr demokratische, progressiv-weibliche Art und Weise, obwohl Angela Merkel ja nie progressiv-weiblich war, interessanterweise. Mhm. Also schon spannend. Finde ich also wirklich interessant, wie hier Demokratieverständnis vermittelt wird. Und zwar als Bollwerk gegen all das Dunkle da draußen, was auch passiert.
So ist es.
So, jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu gehen, wenn ich erzähle,
was
es bei mir macht.
Ja, ich habe es versucht zu unterdrücken, aber irgendwie setzt Müdigkeit gerade bei mir
ein. Ja, wenn du zuhören musst und nicht selber reden darfst, ne?
Das stimmt gar nicht. Nein. Das
so, jetzt erzähl uns. Warst du auch müde bei Glass Onion?
Nee, müde war ich nicht.
Tatsächlich ist ja jemand eingeschlafen neben mir, mit dem ich damals im Kino war, zu dem anderen. Wie ist der erste Teil?
Knives Out. Selber schuld.
Nora ist damals eingeschlafen
neben mir. Okay, Nora steht auch bei vielen ein. Hallo. Oder welche Nora? Von welcher Nora reden wir?
Von Nora.
Nora C?
Nora C.
Ah, okay. Ja. Gut. Glass Onion, genau. Der neue Film von Rian Johnson. Und es hat auch den Untertitel A Knives Out Mystery. Und hier in dieser Film ist, sag ich mal, was im Gegensatz zum ersten, zu Knives Out, so ein bisschen, wo man sagen könnte, das ist so ein bisschen so ein altertümlicher Agatha Christie. Ne? Man hätte auch in den 60er spielen können, sozusagen. Ne? Aber dieser Film, der dreht sich ein bisschen in die Neuzeit. Wir haben so ein bisschen Kritik am Influencer-Dasein, den großen Tech-Firmen oder beziehungsweise den Menschen, die dahinter stehen. Ne? Wir haben nämlich Edward Nortons Charakter, der einen Elon Musk-mäßigen Typen namens Miles Braun spielt und der auch sehr exzentrisch ist. Und seine weirden Freunde, mit denen er groß geworden ist, in der Bar, die Glass Onion hieß, hat er quasi sozusagen Freunde gehabt wie Kate Hudson, Birdie J, die hat er kennengelernt, das war Model und Schauspielerin auch, glaube ich, in der Richtung. Und dann gibt es dann noch Dave Bautista, den man als Draxka kennt, der spielt Duke Cody, so ein super muskulösen Typen, der auf YouTube versucht durchzustarten, so mit leicht, sag ich mal, rechten Gedankengut, könnte man sagen, vielleicht, oder Ansätzen, sehr konservativen Ansätzen, ist schon sehr interessant. Dann haben wir Catherine Hahn, die Claire de Ball spielt, eine aufstrebende Hausfrau, die jetzt Politikerin ist.
Eine aufstrebende Hausfrau. Love your characterization.
Ich glaube, so wird sie halt dargestellt. Sie ist halt Hausfrau und also das wird dann halt vorgeworfen. Sie ist eine Hausfrau und jetzt hat nur durch das Geld hat sie halt die politische Karriere gemacht. Ne? Die noch dabei ist, dann haben wir noch Leslie Odom Jr., der Lionel Toussaint spielt, auch ein Wissenschaftler, der sehr riskante Ansätze hat und dort auch dann quasi durch Miles Braun halt nur seine Forschung weiterführen konnte und so weiter und so fort. Und ja, die halten alle so ein bisschen zusammen. Und das ist schon Recht interessant. Dann haben wir natürlich noch ein paar Gastauftritte. Natasha Lyonne ist dabei, Ethan Hawke, Hugh Grant, Serena Williams, Kareem Abdul-Jabbar.
Es ist so schlimm, viele Gastauftritte sind, dass man irgendwann genervt davon ist.
Ah, nee. Finde ich nicht. Okay. Finde ich nicht. Also die sind wirklich so 10 Sekunden oder so, weil dann ist zum Beispiel, ich spoilere mal jetzt mal an dieser Stelle hier, Daniel Craig sitzt in einer Badewanne und während Lockdown halt Covid, ne? Das, womit auch die ganze Zeit gespielt wird. Zum Beispiel, ach, da gibt es auch so, ich guck mal, da erzähl ich gleich. Jedenfalls, und dann sitzt in der Badewanne und macht dann so Videochat mit, ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war, Natasha Lyonne auf jeden Fall, Kareem Abdul-Jabbar und so weiter und so fort. Und ja, und es ist schon ganz witzig gemacht. Dann haben wir Jessica Henwick, die ich noch nicht erwähnt habe, die spielt Peg, die ist die Assistentin zu Birdie J. Und ganz, ganz wichtig dann Janelle Monáe, die quasi die, Spoiler Alert, eine Doppelrolle spielt.
Und übrigens nicht mehr der Artikel die. Hm? Nicht mehr der Artikel die.
Nee.
Ist jetzt they, them. Mhm.
Die Person, meinte ich.
Ah. Nicely saved.
Ja, genau. Ja, jedenfalls ist es so halt, dass es dann da, ja, dass die Person eine Doppelrolle spielt. Und das ist ganz interessant gemacht und auch wichtig für den Film.
So watch out.
So, watch out, genau. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel spoilern hier. Ich fand, es war visuell sehr schön gemacht und es ist wirklich eine gute Kritik an diesem Influencer-Dasein und an dem ganzen, sag ich mal, Medien, in der Mediendarstellung oder Menschen, die sich in Medien bewegen. Und ja, es ist, wie gesagt, Benoit Blanc hier, Daniel Craig ist wieder sehr, sehr cool und sehr sympathisch. Ich finde, dieser Teil ist definitiv witziger.
Okay,
also es gibt,
der erste war ja doch, war witzig.
War witzig, aber es war halt so subtilere Witze, würde ich sagen. Hier ist mehr so In-Your-Face-Witze.
Okay.
Also.
Wie ist das? Mittlerweile ist ja so die Idee, Benoit Blanc ist ein queerer Charakter. Spielen Sie damit? Ist das, wird das irgendwie. Also ich glaube, Daniel Craig hat mal gesagt, er spielt ihn queer, was auch immer das bedeuten soll. Aber ist das überhaupt ein Thema? Nee, wa? Wenn du so machst, dann nein.
Ich überlege gerade.
Oder ist es so wie bei Wakanda Forever, wo es einen Kuss auf die Stirn gibt und dann ist halt queerer Charakter.
Sein Flair könnte man natürlich wieder auslegen, so ein bisschen, aber
ja gut, aber davon will ich immer ein bisschen absehen, dass
richtig,
ich mir dann immer
richtig.
So ein bisschen,
ja, ich weiß, was du meinst,
so wie
genau.
Wir in der 12. Klasse halt.
Also es gibt halt keinen Moment, aber es gibt auch keinen Grund, warum man das hätte machen müssen. Das wäre dann wieder so aufgesetzt, glaube ich einfach.
Okay.
Also es wird.
Es gibt keinen Love Interest Moment an der Stelle.
Nee, gibt's nicht. Hat er nicht. Und es ist alles sehr freundschaftlich. Es gibt wirklich keinen so richtigen Love Interest für keine Person.
Mm.
Also doch, stimmt. Duke hat ja seine Freundin Whiskey.
Ach so.
Aber ja. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so ein bisschen fragwürdig. Aber ja, gut. Ich fand, wie gesagt, die Musik war auch super gut, Cinematografie, es war schöne, gab schöne Aufnahmen. In Griechenland haben sie ja irgendwo eine griechische Insel gedreht, das war auch sehr, sehr schön anzusehen. Und ich muss ja auch sagen, das Exorbitante war auch schon ganz cool, halt natürlich, im Sinne von, ne, was die dann, die ganzen Tech-Spielsachen und so, das mag ich ja gerne.
Das ist so ein guter Getaway-Film, so ein bisschen, wenn man einen eskapistischen Moment braucht, ist Glass Onion.
Genau.
Your choice.
Also wie gesagt, die Idee ist super und was dahinter steht auch. Ich finde aber trotzdem am Ende des Tages, dass er nicht ganz so gut ist wie der erste Teil. Hat mir der erste Teil war runder als dieser Teil, fand ich, und auch vom, nicht von der Idee her, aber von dem, sage ich mal, von der Umsetzung, dass ich mich jetzt nicht totlachen will. Der Witz war halt so doll, ne?
Okay. Aber wann hast du gewusst, geht's überhaupt um Mord? Ja, wa?
Ja, natürlich.
Wann hast du gewusst, wer der Mörder ist oder die Mörderin? Oder hast du das bis zum Schluss nicht geahnt? Ich finde sowas nicht immer eine ganz wichtige Frage für Murder Mysteries.
Es war ein bisschen anders. Also ich würde das nicht so hinstellen.
Mm-hmm. Intriguing. Ja, ich schaue den Film auf Netflix, wenn er dann rauskommt. Der kommt, glaube ich, am 9. Dezember oder so. Irgendwie sowas, ne?
Hm.
Oder irre ich mich?
Irgendwie so in den Dreh. Nee, stimmt nicht, am 23.
Echt so spät?
Hm.
Oh, da muss ich hier mit meiner Familie schauen, da muss ich wieder auf Deutsch schauen. Sonst kriege ich wieder Ärger, weil ich so ein Snob bin.
Ist das so, ja?
Ja, mein Papa ist neulich jetzt ausgerastet, als ich gesagt habe, Gimli hätte auf Englisch nicht Gimli, ja, irgend so ein Zwerg halt aus Herr der Ringe hätte eine viel bessere englische Stimme. Und dann hat er mir vorgeworfen, ich würde mich immer über ihn erheben.
Okay.
Mit meinen Kultururteilen.
So ist es. Gut, dann. Aber ich meine, dann hast du deinem Vater doch hoffentlich gesagt, Papa, aber das ist doch die Originalsprache und so wie es intended war.
Nein, ich habe wutentbrannt das Zimmer verlassen.
Richtig so, mit der Tür geknallt, ja?
Sort of.
Ja.
Ja. Es ist natürlich eine Form von Snobismus, weil es ist natürlich auch ein Privileg, tatsächlich die englische Sprache so zu beherrschen, dass ich das hören kann.
Ja,
Ja.
aber es ist ja
Ja,
auch
das
eine.
ist halt so.
Ja, aber
Und
weißt
die
du,
hat mein
Übung macht.
ostdeutscher Vater nicht. Punkt.
Ich
Der musste
weiß,
sich
Übung macht
das
den
sozusagen sehr
Meister,
spät hätte er das sich nochmal aneignen müssen. Das hätte wäre nie das gleiche gewesen. Klar, macht Übung den Meister, aber wie heißt das, so einem alten Kamel bringst du nichts mehr bei oder so? Alten Gaul? Ach, weiß
ne?
ich
Ein
auch nicht
Hund
mehr.
bringst du keine neuen Tricks bei, ne? Oder was?
Ja, der alte Hund kriegt keine neuen Tricks mehr beigebracht. Deswegen, ja, hat er ja nicht Unrecht mit seiner Kritik, aber an der Stelle wollte ich wirklich nur sagen, schottischer Akzent, sehr tiefe Stimme versus eine sehr hohe Synchronstimme. Und ich persönlich finde ja auch, dass sich die deutschen Synchronstudios etwas mehr Mühe geben könnten. Das ist einfach nur, wollt gar nichts Böses. Und jetzt sag bitte deine Kritik, damit es nicht
Ja.
heißt, Julia basht im Podcast mit ihrem Papa. Aber ich hab dich lieb, falls du das hörst, was du nie tust, noch nie.
Nie hörst du meine Sachen.
Wie hast du unterstützt meine ganzen Projekte überhaupt nicht? So.
Okay, gut. IMDb sagt 8,0 von 10 bei 10.500 Bewertungen. Metascore ist bei 81 und Rotten Tomatoes sagt 93 im Tomatometer und Audience Score auch 93. Was sagt Letterboxd?
4,1, also genau wie 81% quasi.
Ich bin auch bei 4 wieder hier. Vierer Runde hier. Across the boards von mir. Ja, so sieht's aus. War recht einfach.
Kuckuckuck. Ich habe euch was mitgebracht als zweiten Film. Das läuft gerade bei Mubi und es läuft bei Arte, aber bei Arte nur noch bis Jahresende und auch nur auf Japanisch mit Untertiteln. So viel zum Thema.
Papa, du kannst es nicht gucken. Aber es ist ein deutscher Titel wenigstens. Dann kann Papa gucken.
Sind deutsche Untertitel. Ich
Siehst
verstehe
du?
das schon. Und ich,
Dann
na, also
könnte
ich.
der Papa auf Englisch mit deutschen Untertiteln gucken.
Ja, macht er nicht.
Ja,
Machen viele
dann
Leute nicht.
darf
Also,
er sich
mein
nicht beschweren.
dritter Ryosuke Hamaguchi-Film dieses Jahr nach Drive My Car, der ja den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen hat und den viele sehr langweilig fanden. Ich fand den super. Und dann Wheel of Fortune and Fantasy, den ich noch besser fand. Jetzt also einer aus seinen Frühwerken. Tatsächlich eigentlich übrigens kein Frühwerk, sondern nur ein Frühwerk, das außerhalb von Japan zur Kenntnis genommen wird. Nämlich Asako 1-2. Zu dem Zeitpunkt hatte der schon 10 Spielfilme gemacht. Die sind nur nie in Synchronisation oder mit Untertiteln aufgetaucht, weil er viel mit Universitäten zusammengearbeitet hat. Der Film ist von, 2000, jetzt habe ich es nicht verraten, 2017, 18?
18.
2018,
Eine Stunde 59.
119 Minuten, ganz genau. Und,
Natemo sametemo.
yes, das ist der Titel des Originalromans, auf dem es beruht, den man ungefähr auf Deutsch übersetzen kann mit Wenn ich schlafe oder wache. Und tatsächlich ist dieser Dualismus auch das, was den Film ausmacht, die Idee von Traum und Realität. Es geht um eine junge Frau namens Asako, die sich ziemlich heftig verliebt in einen Bad Boy Bo namens Baku, und dem total verfällt, obwohl alle sagen, oh, he's bad news, mach mal lieber nicht. Und der sie dann auch tatsächlich verlässt. Und sie zieht sogar aus Osaka weg und nach Tokio und beginnt dort ein neues Leben. Und 2 Jahre später räumt sie die Kaffeekanne in einem Büro weg und trifft auf Ryohu, ich und japanischen Namen, ne? Der
Haruyu.
exakt genauso aussieht.
Haruyu.
Ryohu, na, warte mal, ich habe das ja wirklich
Heißt,
jetzt
ich
auch
hab's
oft
vor mir.
gehört.
Haruyu steht hier.
Nee, Ryohai, mein Lieber. Haruyo ist ihre Freundin.
Ach so.
Ryohai heißt er.
Ich
Genau,
steht hier
und
gar
der
nicht
sieht
drin.
genauso aus wie Baku, wird auch vom selben Schauspieler gespielt, nämlich Masahiro Higashide. Ja, von da an beginnen so ein bisschen die Verwicklungen und das Doppelgängermotiv, was sozusagen hier durch die beiden Männer angekündigt wird, entwickelt sich. Und das finde ich schon ganz spannend an der Stelle, dass ja der Film heißt Asako 1-2. Das heißt, das ist der Name der Frau, der Protagonistin.
Verrückt.
Und spielt quasi darauf an, dass es hier, dass sie was Zweifaches hat. Und ganz zentral für diesen Film ist tatsächlich das Erdbeben von 2011. Ihr wisst es, das ist das, was damals die großen Fluten ausgelöst hat und Fukushima nach sich zog. Und ein sehr prägendes Erlebnis für alle JapanerInnen natürlich ist. Und das auch für Hamaguchi war, weil es steht halt für, als Metapher für Zerrüttung, für Unsicherheit, für Veränderung. Und dieses Motiv spielt sich halt auch im Film ab, weil dieses sich verlieben in jemand Neuen ist dann halt irgendwie unsicher, kann man sich auf den einlassen, es sieht dann noch genauso aus und so weiter und so fort. Und das Spannende ist natürlich, dass du die ganze Zeit davon ausgehst, dass noch mehr passieren wird. Ja, das kennt man aus den Filmen, die schlagen jede Menge Purzelbäume. Die lassen sich nicht in Ruhe.
Kann ich kurz zwischenfragen? Ist das Asako 1 und Asako 2, ist das sozusagen eher dann ihr Leben, dass sie eine andere Person ist? Kann ich das so verstehen, oder?
Nee, eben nicht. Hm. Das ist das Verrückte. Also es geht die ganze Zeit, finde ich, so ein bisschen um Identität und Krise. Die Krise des Selbst. Zum Beispiel ganz spannend geht sie zweimal in die gleiche Fotoausstellung und diese Fotoausstellung nennt sich Self and Others. Mhm. Und es geht eher so ein bisschen darum, wie kann ich Liebe in Zeiten der Identitätskrise denken? Ne? Und hier an der Stelle, was wir wollen, und dafür steht eben dieser Baku. Er ist halt Model, er ist DJ, er ist sexy, er ist wild, er ist, sie fahren auch so Motorrad und haben einen krass schönen Unfall. Muss ich noch mit dann rumliegen und rumknutschen? Sie haben auch das übelst gute Meet-Cute. Mein Lieblings-Meet-Cute ist ja folgender. Ich stehe in einem Museum und schaue ein Bild an. Ein hübscher Mann kommt mir entgegen und sagt, na, wie findest du das Bild? Und daraufhin, ja, ist so ähnlich funktioniert zwischen den beiden auch. Es ist noch schöner. Hamaguchi ist einfach ein Meister, finde ich, der Begegnungen. Sie begegnen sich dann nochmal intensiv mit Blicken, während kleine Jungs vor ihnen Feuerwerkskörper zünden. Und das ist dann halt so. Es klingt offensichtlicher, als es dann tatsächlich sich fühlt. Genau, Sparks. Und dann gehen sie aufeinander zu. Es sind viele so Filme, Füße gefilmt auch und sowas. Also wirklich schöne Momente.
Sehr der Tarantino-esque.
Nein, es hat nichts mit Tarantino zu tun, Gott sei Dank. Und dann wird sofort geknutscht und das ist total schön. Und die Stimmung und die Atmosphäre ist richtig, richtig großartig. Also es hat ganz oft hat das was von einer Gespenstergeschichte, interessanterweise. Eben, und das liegt ein bisschen daran, wie die Protagonistin gespielt wird. Das ist nämlich eine ganz schüchterne, introvertierte Person, die wenig sagt und mehr so ist. Also wirklich ganz arg zurückgenommen. Und das, finde ich, ist das eigentlich Spannende, so eine Protagonistin hier in die Mitte zu setzen zwischen so einem Bad Boy und dann dem anderen, der eine sehr sichere Bank ist. Er ist ein lieber Typ, ein netter Typ, einer, den du eigentlich wollen solltest, wird dir aber vielleicht durch Popkultur immer beigebracht, der ist es nicht. Du willst nicht die sichere Bank, du willst das wilde Leben.
Nice guys,
und genau, dazwischen zu stehen als so eine schüchterne Person eigentlich, nicht als, also sie ist selber keine Femme fatale oder so, sondern eine sehr zurückgenommene Person, das fand ich, machte so ein bisschen den Charme des Films aus. Und das und dann spielte halt der Film einfach durch, wie schwierig es ist, sich selbst treu zu bleiben und wie schwierig es ist, denjenigen treu zu bleiben, den wir lieben, die wir lieben. Und das ist natürlich auch diese unfassbar schöne japanische Art und Weise, die ich so liebe. So ganz viel Stille, ganz viel labyrinthische Gedankengänge, alles so ein bisschen.
Kommen Sie jetzt zusammen?
Krass und surrealistisch. Dazu sage ich nichts. Der Film hat mir zwischendurch das Herz gebrochen, kann ich aber an der Stelle sagen. Also wirklich cool, ganz, ganz arge Empfehlung, ist vielleicht manchen zu langsam, manchen zu labyrinthisch. Ich persönlich habe den auch in zwei Sessions geguckt, ich habe unterbrochen zwischendurch, was in Ordnung war.
Asako 1 geguckt und dann Asako 2?
Ich glaube, ich habe, tatsächlich war das so, ich habe da aufgehört, es gibt dann nochmal so einen 5-Jahres-Sprung nach später und da habe ich aufgehört und bin dann später wieder eingestiegen. Hat mir extrem gut gefallen, finde ich auch einen ganz interessanten Female Gaze, den der Film hier produziert. Wirklich spannend. Mhm. Weil ja normalerweise, ne, also der Film wird ganz oft mit Vertigo von Hitchcock verglichen. Und wie der da vielleicht dieses Gazing umdreht, da kann man mal genauer drauf schauen, wen es interessiert. Aber ansonsten auch eine große Filmempfehlung von mir. Ich bleibe Hamaguchi-Fan.
Ich sag mal die IMDb-Bewertung hier an dieser Stelle.
Los geht's.
7,0 von 10 bei 4.400 IMDb-Bewertungen und einem Metascore von 68. Und Rotten Tomato sagt Tomato Meter bei 78 und Audience Score bei 73.
Joa. Letterboxd? Bei Letterboxd 3,7 und von mir gab es 4 von 5 Sternen.
Ach, bist du doch.
Einfach, weil ich mag halt so Filme, ne? Kann aber nichts machen.
Ist okay. So super.
Jo, ich mag das. Ich mag Stille.
So, tipptopp, dann. Reden wir mal unseren nächsten Film und gucken, ob alle zu Stein werden. Und zwar Medusa.
Medusa, 2021, 127 Minuten. Der zweite Spielfilm von Anita Rocha de Silveira. Rocha ist ja portugiesisch, ist ja eigentlich nicht spanisch, so was ich damit gemacht habe gerade.
Ja.
Ich kann leider kein Portugiesisch. Also, warum ist er portugiesisch? spielt in Brasilien, ist aus Brasilien. Mhm. Hat viele, war viel nominiert und hat auch einiges gewonnen bei gerade so kleineren Festivals, die sich auf so Ibero-Sachen konzentrieren. Auf den großen, also lief in Cannes, glaube ich. Ne?
Ist das ja. Ibero dann?
Naja, man sagt immer so, ja, nein halt.
Also geografisch
läuft,
gesehen?
Er läuft, ist es nicht, aber er läuft dann oft, also, es, ja, ja. Also gerade die Ibero-Filmfestivals nehmen halt auch das Südamerikanische immer mit.
Verständlich.
Dazu. Und wir sind auf den Film aufmerksam geworden, das hatten wir am Anfang schon angekündigt, weil unser Filmfreund Otto Römisch.
Der war auch hier schon im Podcast bei Quiz. Exakt,
der den Quiz gewonnen hat.
Richtig.
Nämlich einen Filmverleih mitgegründet hat. Der Filmverleih heißt Kinema 21 und die kümmern sich ganz viel um so Debüts von vor allen Dingen Regisseurinnen plus und versuchen dann marginalisierte Perspektiven des zeitgenössischen Kinos in die Kinos zu bringen und dabei auch noch so ein bisschen den Genrefilm zu bedienen. In Deutschland hat er einen anderen Filmverleih, die fokussieren vor allen Dingen eher darauf, dass es ein Genrefilm ist. Welches Genre ist es hier? Fantasy-Horror, nur mal so schon.
Ja.
Ja? Und Frau Mulde konnte den gut gucken.
Ich wollte gerade sagen, richtig dein Niveau hier.
Ich würde sagen, ich würde behaupten wollen, was 23% Fantasy, 4% Horror und der Rest ist Sozialkritik.
Ja, in der Hauptbesetzung haben wir Marie Oliveira, die auch, glaube ich, mehrfach nominiert und für, also teilweise
hat auch was gewonnen. Irgendwas hat was gewonnen.
Mehrere Sachen gewonnen hat, genau. Die spielt Mariana. Und dann haben wir noch Lara Tremoreau, die Michelle spielt.
Michelle.
Als wichtig.
Hat mir sehr gefallen, wie das immer gesagt wird. Michelle.
Ja, die sind so, sag ich mal, die wichtigen Personen, glaube ich, die zwei wichtigsten Personen in dieser, in diesem Film. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über die Story hier, weil die ist.
Die Story ist so
eigentlich interessant.
Also das Ganze ist so eine Art Near Future Dystopia. Und die Politik ist mittlerweile eng verbunden mit Religion und wir sind mittendrin in so einem hardcore-religiösen Community und verfolgen junge Frauen, wie sie als Mädchenbande nachts durch die Straßen der Stadt ziehen, um andere Frauen zu verprügeln und zu demütigen, die ihrer Meinung nach unrein sind, promiskuitiv, den falschen Lebensstil pflegen. Und es gibt so einen urbanen Mythos, den sie verfolgen, nämlich die Geschichte der Melissa, genau, einer wunderschönen Frau, die die ganze Zeit immer so geflirtet hat, die war tanzen und hat sich halt so benommen, wie junge Frauen sich benehmen, wenn sie Freude haben wollen im Leben. Und dann ist ein Engel aufgetaucht und hat ihr das Gesicht mit Feuer verätzt. Und seitdem ist sie verschwunden und Mariana und Michelle wollen diese junge Frau finden und sie bloßstellen, sie in die Öffentlichkeit zehren. Und so entspinnt sich dann die Suche nach dieser Frau. Das ist sozusagen dann so der zweite Teil des Filmes. Mich hatte der Film eigentlich sofort, nämlich in dem Moment, wo die Mädchenbande, das ist so ein ganz geiler Moment, da hast du so einen Hügel, das Licht scheint von hinten in Richtung Kamera und die Mädchenbande taucht quasi, geht sie auf diesem Hügel los, kommt langsam in die Kamera und dazu läuft ein Song von Siouxsie and the Banshees. Und damit ich ja immer schon, bin ich mir so, ich wusste noch nicht so viel darüber, wer diese Frauen sind, aber ich wollte schon von dem Moment mehr wissen. Und das macht der Film total gut, finde ich, dass ich die ganze Zeit dachte, ich will mehr wissen. Ich will mehr wissen darüber, warum diese Frauen so sind, wie sie sind, was hinter ihnen steckt, wozu sie sich noch entwickeln können, was sie vielleicht festhält. Und deswegen hat der Film für mich zum Beispiel auch über 129 Minuten funktioniert, weil ich wahnsinnig interessiert war, auch gerade in den Charakterbogen, den die Hauptfigur Mariana schlägt, den man ganz wunderbar übrigens darin sehen kann, welche Struktur ihre Haare gerade haben. Marie Oliveira ist wahrscheinlich, also ist eher eine schwarze Schauspielerin, würde ich behaupten wollen. Und am Anfang hat sie immer die ganze Zeit geglättete Haare. Und je mehr sie in diesem Film
sich öffnet,
werden ihre Haare krauser, bis hin, dass sie irgendwann einen sehr schönen Afro trägt.
So. Ich fand, wie gesagt, auch sehr interessant den Kontrast zur Religion hinzu, weil die sie in dieser Religions, man könnte fast sagen, man würde heutzutage sagen, Kult,
Ja, ja. Naja, nur, dass es da eben Mainstream ist und das ist halt ein
Kult. Genau, genau. Ne? Das ist, genau, den Kultstatus verliert es halt in dem Fall, genau.
Richtig.
Und das ist wirklich recht interessant gemacht, ne? Wie die da singen, wie die das promoten, wie man christliche Selfies macht und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon wirklich sehr,
aber
sehr interessant.
Auch, und dann finde ich dann dieses Umschlagen zum Beispiel, dann halt so ein Influencer-Video, wie verstecke ich Kratzer und blaue Augen, wenn mein religiöser Husband mal fand, dass ich einer verdient habe.
Ja,
so. Auch krass.
Ja, sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall alles, was da mit reingenommen wird, ne, und was auch gesellschaftlich da gezeigt wird. Auch der Vergleich immer der Frauenband und dann der Frauentänzerinnen, TänzerInnen und dann den Männern dazu, die dann auch diese sehr, sehr militärisch waren, ne? Auch vom Aussehen her mit den Farben, auch in diesen Grüntönen und so.
Ich würde sie tatsächlich als Schlägertruppe bezeichnen.
Ja,
tatsächlich.
Ja, ja, ja.
Als militant-faschistische Schlägertruppe.
Ja, ich finde aber, sie sind quasi tagsüber auch das, was sie nachts über sind, was du bei den Mädels dann halt nicht hast, wo du halt dann immer dieses Image hast und dann nachts werden sie dann zu den SchlägerInnen. Und es war wirklich sehr interessant. Es hat so ein bisschen Neon-Demon-Feeling, hat aber auch ein Titan. Titan, finde ich, hat auch sehr große Ähnlichkeit.
Interessanterweise, mich hat das natürlich an diese großen südamerikanischen Filme der letzten Jahre erinnert, die ich so krass fand. Also Bacurau von Kleber Mendonça Filho und New Order von Michael Franco. Also diese Filme, die Gewalt unleashen, wie nennt man das auf Deutsch? Loslassen? Genau. Also wo Kontrolle auch so ein starkes Motiv ist und Kontrolle gewinnen, Kontrolle verlieren, wer hat Kontrolle, was bedeutet Kontrolle und so weiter. Das fand ich hier ähnlich stark gemacht.
Mich hat da ein bisschen das, muss ich sagen, ein bisschen rausgeholt. Also diese ganzen Musikszenen, die haben mich irgendwie, es war diese expressionistische Tanz und so, das ist alles nicht so meins.
Ey, ganz verrückt, ne? Ich habe vorhin noch ein Interview gelesen mit Anita Rocha de Silveira und sie sagt, ihre drei Hauptinspirationen sind Dario Argento, David Lynch und All That Jazz von Bob Fosse. Und das ist dann halt, und das dachte ich mir so, das ist aber cool, weil das ist so unkonventionell und ich mag total gerne die Farbigkeit, die der Film dadurch auch zeigt. Und ich mag auch diese.
Aber ich habe ja den Tanz, also die Farbigkeit.
Ja, ich meine, aber das geht ja auch darum, was dürfen Frauen sein in so einer Gesellschaft? Welche Rollen dürfen sie einnehmen und so, wie dürfen sie sich promoten? Das fand ich irgendwie spannend. Ich mochte das sehr gerne und kann aber auch nicht genau begründen, warum, außer dass ich fand, dass es ein interessanter Bruch war in der Gewalttätigkeit des Filmes und natürlich dann auch zu dieser unfassbar fulminanten Schlussszene führt.
Das ist ja auch wieder in Form von Freiheit, ne? Tanzen und so.
Genau, und das Interessante ist ja, dass sie eigentlich nicht tanzen dürfen. Also sie dürfen nicht frei sein an der Stelle, sondern nur in diesem Moment. Und das ist halt ihre Möglichkeit, kurz innezuhalten. Was ich ganz spannend finde, vielleicht nochmal auf den Namen. Ne? Medusa ist ja sozusagen im kollektiven Gedächtnis, ist das vor allen Dingen diese schlangenköpfige Frau, die von Perseus, glaube ich, oder?
Perseus.
Geköpft wird und so weiter mit dem Schild, die ist das, verschiedene Dinge. Aber dieser Film spielt gar nicht so sehr auf dieses, den Teil des Mythos an, sondern eigentlich auf den ersten Teil des Mythos, nämlich wie wird Medusa zu diesem Monster. Und es gibt dann sozusagen die klassische Variante von Ovid überliefert, dass sie eine super schöne junge Frau war, die von Poseidon im Tempel vergewaltigt wird. Pallas Athene sieht das, bestraft sie damit, dass sie zum Monster macht. Ja, weil sie ihre Reinheit verliert. Und das finde ich, also per se ist ein super, super spannender Mythos, weil der Mythos erzählt, dass eine Frau eine andere Frau dafür bestraft, dass sie vergewaltigt wird. Also dass sie den kurzen Rock quasi angehabt hat.
Aber es ist ja auch andersrum, finde ich. Aber auch im Sinne von, ne, dass man nicht quasi als Kritik, dass wir nicht hingucken, was in unserer Gesellschaft passiert, ne? Dass wir weggucken von dem Ganzen.
Ja, oder, aber das finde ich mich auch ganz spannend, was, glaube ich, und dann ist es das ein bisschen, was Anita Roche de Silva vielleicht eher hier macht, zu sagen, naja, und wenn wir jetzt überlegen, nehmen wir mal an, Ovid hat uns das erzählt, das hat eine männliche Perspektive auf diesen Mythos. Nehmen wir an, es ging hier gar nicht darum, dass sie bestraft wird dafür, dass sie, dass ihre Reinheit verliert, sondern dafür, dass sie einfach Lust hat, dass sie Sex möchte. Es war vielleicht keine Vergewaltigung, sondern einfach nur Sex. Zu sagen, hier wird eine Frau von einer anderen Frau dafür bestraft, dass sie Lust empfindet. Und das ist das, was der Film ja auch ganz klar macht. Und De Silveira sagt eher sowas wie, sie hat vor allen Dingen an dieses Bild von Caravaggio gedacht, wo der Kopf so hochgehalten wird und so einem Schrei ausharrt. Und der Schrei ist ja ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel in diesem Film. Ausnahmsweise will ich mal nicht spoilern.
Auch um Sex.
Genau, also ich dachte auch so, ich mochte das so voll gerne, wie, also der zweite Teil des Films spielt dann vor allen Dingen in so einem ganz weirden Sanatorium.
Ja, das ist auch krass, ne? Mit den Koma-Patienten.
Richtig, und da geht es dann ganz viel darum, Nähe zu empfinden, Sinnlichkeit zu spüren, Lust zu entdecken. Es gibt einen sehr guten Full Frontal von einem Mann. Und ich auch dachte so, good for her. also total spannend. Also ich fand wirklich einen ganz aufregenden Film von einer jungen Frau über Religion, toxische Maskulinität, rechte Politik, Gewalt gegen Frauen. Sie sagt auch, also um sie zu zitieren, sie sagt, for her it is about this anger that women have been putting aside for years. Und wie kann man diese Wut rauslassen? Und dieser Film ist halt eine Antwort darauf, wie man das machen kann. So. Und der beruht auch übrigens auf wahren Begebenheiten. Ne? Diese Mädchenbanden gibt es. Ja. Die gibt diese Mädchenbanden, die sich diese Masken aufgesetzt haben und dann durch die Städte gezogen sind, weil Brasilien einen krassen rechtskonservativen Ruck empfunden hat und vor allen Dingen auch junge Menschen plötzlich rechtskonservativ werden, was ja total unangenehm ist als Tendenz.
Ja, ich finde das auch, wie gesagt, der Film funktioniert wahrscheinlich auch eher, sag ich mal, im eigenen Land oder beziehungsweise in Südamerika allgemein besser
haben wir nicht letzte Woche den Tag gegen Gewalt gegen Frauen gefeiert oder so?
Ja,
das ist in Deutschland noch genau so, aus verschiedensten Gründen.
Nee, ich meine im Sinne von
dass er Religion und Konservatismus so stark verbindet.
Also richtig, und das und diese Mädchengangs und sowas, weil das hast du jetzt natürlich nicht so stark in der westlichen Welt oder beziehungsweise nicht in Deutschland. Und das wollte ich damit einfach nur sagen.
Gut, ne? Aber dieses zum Beispiel, dass Frauen oder junge Mädchen bestrafen, wenn sie als Schlampe wahrnehmen, das gibt's hier auch.
Das gibt's auch.
Ja, also wie schnell du hier gebrandmarkt bist, wenn einer über dich sagt, du seist eine Schlampe, das geht auch schneller, als du TikTok sagen kannst. Deswegen finde ich schon durchaus, das ist ein sehr wichtiges Thema an der Stelle. Das wäre mein einziger Kritikpunkt an der Stelle, wäre tatsächlich, dass mir das Ganze ein bisschen zu lange dauert, bis es dahin kommt, dass die Repräsentation der rechtskonservativen Gewalt, das dauert wirklich lange. Also ich habe das Gefühl, also der Film braucht sehr lange und die ersten 80, 70 Minuten reproduziert er halt diese Gewalt. Und wenn, also ich habe dann wirklich immer gedacht so, okay, hoffentlich nimmt der Film noch diesen Turn oder, ne? Also das war ganz spannend. Ich habe lange gedacht, will mir der Film vielleicht was anderes sagen, als ich mir erhofft habe von dem Film. Also das ist spannend.
Also mich hat, wie gesagt, die Umsetzung ein bisschen gestört. Also nicht gestört, aber ich
war... Jetzt Musical, sagte der Bollywood-Gucker.
Richtig, genau.
Da stört dich dann plötzlich Tanz und Musik, wenn es um junge Frauen geht, ne?
Nee, im Bollywood tanzen auch junge Frauen.
Aber nicht aus den gleichen Gründen.
Ja, aber ich finde, es ist ja... Also keine Ahnung, vielleicht sagen wir, der Tanzstil hat mir nicht gefallen, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ist doch egal.
Du meinst Schunkeln auf der Bühne?
Richtig. Aber ich wollte sagen jedenfalls, dass mich das so ein bisschen rausgeholt hat. Die Tanzeinlagen, wie gesagt, aber auch insgesamt. Ich fand den Look fand ich gut und ich fand auch die Kamerafahrten, aber die Kameraeinstellungen fand ich gut.
Ein paar Sachen waren spannend, aber gab es auch spannende Kamerafahrten. Das Hin- und Wegzoomen fand ich auch ganz cool.
Das ist ja keine Kamerafahrt per se, aber gut.
Okay, sorry.
Ja, genau. Siehst du, du machst dir die kleinen Gesellschaften, aber ich darf nicht, oder was?
Das darfst du.
Na gut. Jedenfalls.
Für das Auge ist es eine Kamerafahrt.
Du bist
eine Weil Kamerafahrt. Das Auge nicht zoomen kann, sondern man muss sich nach vorne und nach hinten bewegen, um den gleichen Effekt zu haben.
Jedenfalls hat mich, das fand ich alles gut, aber es ist nichts, was mich, was neu ist. Thematisch ist es eine andere Sache, da hätte ich mir aber eine andere Umsetzung gewünscht. Und ich glaube, das ist mein Problem. Also
gut, aber sie zitiert, ne? Das ist ein Genrefilm. Also sie zitiert hier einfach große Künstler, die sie verehrt. Und
fühlt
sie dann ganz doll was Neues hinzu.
Das Ende. Also ändert nichts an meiner Position.
Aber Hommagen sind doch toll, Kino-Hommagen. Ich finde das cool.
Ja, ich weiß nicht, für mich hat das nichts getan. So
hat richtig. Das nicht funktioniert, okay.
Also, ja, genau. Also thematisch, wie gesagt, finde ich es wichtig und auch gut, was da gesagt wird. Das will ich dir gar nicht abstreiten, aber ich hätte mir eine andere Umsetzung gewünscht. Der Look, wie gesagt, ist schon einer, der da war, den ich gesehen habe.
Vielleicht ist das für mich natürlich auch ein bisschen anders, weil ich habe halt keinen Film von Dario Argento gesehen. Mhm. Und ich habe von David Lynch Filme gesehen, ausschnitthaft, teilweise verdrängt. Für mich ist sowas also durchaus neu. Also für mich hatte das teilweise eher so Buffy the Vampire Slayer-Momente. Und deswegen finde ich, dass für mich ist es natürlich noch ziemlich frisch. Und ich persönlich habe auch kein Problem damit, wenn gerade so Genre wie Fantasy und Horror sich selbst reproduziert an der Stelle, weil spielt ja auch damit. Also ne, zum Beispiel, es gibt ja kein wirkliches Horror. Ich kenne wirklich Horror. Es gibt kein Slashing, es gibt keine Monster. Du spielst mit etwas, das du schon kennst, nämlich das sozusagen andere Horrorfilme vielleicht aufruft aufgrund des Looks und macht es aber auf real existierende Gesellschaftsprobleme, also so eine Art sozialkritischer Surrealismus an der Stelle. Und deswegen funktioniert das für mich einfach.
Macht der Titan auch theoretisch am Ende des Tages.
Ja, aber was, aber ne, also das, ich finde, das, es braucht dann vielleicht diese Anleihen und diese Hommagen, damit du erkennst, aha, obwohl hier kein Monster und kein Slasher ist, ist es trotzdem Horror. Obwohl eigentlich kein Horror passiert.
Ja, ist ja wie Get Out quasi.
Ja, gut. Aber weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich das nicht so schlimm, sondern ein total
ja, ist halt gut moderner, eingesetztes moderner Thema Horror an der Stelle.
Genau.
Ja. Okay, IMDb sagt 5,8 von 10 bei 386 Bewertungen, Metascore von 67 und das Tomatometer sagt 83% Certified Fresh, aber der Audience Score hier 23%.
Pass auf. Das, ach, ich, nee, ich weiß nicht, soll ich jetzt, ich
hab
einfach gerade, ich habe gerade wirklich, ich sag dazu nochmal zwei, drei Worte. Ich habe dieses Jahr schon mehrere gute, solide Filme von Frauen gesehen, die so abgestraft wurden vom Publikum, weil natürlich nach wie vor ein Großteil der KinogängerInnen männlich sind. Das ist ein sehr weiblicher Film. So, es ist auch ein, es hat einen super Artsy-Film auf gewisse Art und Weise. Und deswegen wurmt mich das total. Ich könnte kotzen im Strahl, sage ich mal. 3,3 auf Letterboxd.
Mhm. Man muss das sagen hier, weil es waren weniger als 50 Bewertungen.
Genau, und dann.
Bei der Audience-Score halt, ne? Ich glaub, wenn ich jetzt hier nachgucke, All Audience sagt, sind vier Bewertungen hier.
Also dann schickst du halt irgendwie 48 religiöse männliche Trolle da rein, pups, hast du eine schlechte Filmbewertung.
So ist es. Kommt ja immer darauf an, wer bewertet. Deswegen sind ja Bewertungen Schall und Rauch.
Exakt.
Nur unsere Bewertungen.
Nur noch mal so ein bisschen hier meine Frustration, wie in diesem Jahr Filme von Frauen teilweise rezensiert und besprochen wurden.
Critic Score.
Ja, aber ich sag mal Don't Worry, Darling, aber dazu will ich jetzt eigentlich nicht nochmal was sagen.
Ja. Dann nicht.
Nein.
Gut. Will ich jetzt nicht. Mit Letterboxd war, was hast du gesagt?
3,3.
Okay, was gibst du?
Ich gebe 4 von 5.
Okay, ich gebe 3 von 5.
Geh weg. Ja, ich glaube, das ist auch, du warst halt nicht in der richtigen Stimmung. Ich habe da gestern, ich war voll in der Stimmung für. Ich habe auch am Ende geweint. Weil ich habe das so gefühlt, wie der Film sich auflöst. Ich habe das Ende so, ich könnte auch, okay,
aber du bist auch eine Frau.
Mir schießen schon wieder die Tränen in die Augen, weil ich das Ende wirklich extrem mächtig finde. Kannst du nicht?
Ich habe es verstanden, ja, was ich sagen wollte, aber
es geht nicht um, was ich sagen will, sondern einfach die Art und Weise, wie es gemacht wird. Das war für mich so stark und
war wichtig nicht
und heftig. Was soll ich sagen? Ja, ist halt Geschmack. Ne?
So ist es.
Gut, so schaut ihn euch an. Wie gesagt, er kommt leider in wirklich wenig Filmen. Tilsiter Lichtspiel in Friedrichshain und Beberer Ladenkino ist auch Friedrichshain, oder?
Ladenkino ist auch Friedrichshain.
Also ihr fahrt bitte
Boxhagener Straße bzw. Richard-Sorge-Straße.
Merkel-Film habe ich übrigens auch in den Tilsiter Lichtspielen gesehen, interessanterweise.
Da bist du nicht vorbeigekommen?
Nein, ich war ja schon verabredet. So, Schweigen im Walde. Also, in 2 Wochen machen wir Letterboxd-Statistics Jahresend-Review schon.
So ist es, Freunde.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Geht doch bis dahin in die Kinos. Schaut Medusa, schaut Sonne. Auch spannend. Ja. Oder guckt euch noch ein paar Mainstream. Man muss mal überlegen, will man Avatar gucken? Oder
ja, will
Medusa?
Man.
Gut, meine Lieben, ich muss zum Pilates. Ich muss meinen Wein noch austrinken. Es ist geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Süßen.
Macht's gut. Bye, bye. Bis dann.
Ciao, ciao.